Gnade sei mit euch von unserem Gott, der da war, die da ist und der da kommt. Amen. Nicht Jahre oder Monate, keine Jesusbiografie, sondern nur Geschichten, die auf wenige dramatische Wochen zusammengezogen sind. So erzählt der Evangelist Markus die Geschichten von Jesus. Ungefähr um das Jahr 90, wir wissen nicht viel von ihm, wissen nicht, wer er wirklich war, aber er erzählt die Geschichten Jesu kurz vor dem gewaltsamen Tod und seiner Auferstehung. Diese Wochen und diese Geschichten sind voller Dramatik, Ambivalenz, voller Highlights, voller Erfolge, missgönnter Erfolge, voller Botschaft, voller Missverständnisse, Liebe, Hass, voll Hoffnung auf Gottes Liebe, die am Ende siegen wird. Und es sind Geschichten voll bis an den Rand mit Beziehungen. Wenn wir das vergleichen, wie in den Evangelien über Johannes den Täufer erzählt wird, so sehen wir da immer, wie er beschrieben wird, dass er mit dem Kamelhaarmantel herumläuft, dass er wilden Honig und Heuschrecken isst. Aber wir erleben ihn kaum in Interaktion oder in einem Gewebe mit anderen Menschen. Die Geschichten, die Markus von Jesus erzählt, sind immer Geschichten mit Beziehungen von Menschen, ganz besonders bei diesem Evangelisten. Gerade diejenigen, die Jesus nachfolgen mit ihren großen Ambitionen und ihrem manchmal sehr menschlichen Kleinwerden und Missverstehen, sie spielen eine ganz besondere Rolle und wollen die Lesenden uns als Lesende einladen, die Hand ausgestreckt, setz dich mit diesen Geschichten auseinander. Setz dich mit den Inhalten in Beziehungen. Wo stehst du darin? Jesus Christus, das passiert in Beziehung und in Gemeinschaft. Und dabei sind die Geschichten keineswegs schüchtern. Sie wagen hinzusehen in die Ambivalenzen, manchmal in das vollkommene menschliche Versagen, ja bis in die Gewalt solcher Beziehungen. Kein pinker Zuckerguss, der alles abfedert, was die Tiefe und den Schmerz menschlicher Beziehungen umfasst. Im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums hören wir die Verse 31 bis 35. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre oder lese, stockt mir ein ganz bisschen der Atem. Möchte ich diese Geschichte dieser Beziehung zwischen Eltern und Kindern irgendwie auflösen, ihn ein bisschen von der Schärfe nehmen, die sie von vorne bis hinten atmet. Jesus ist umgeben von Menschen, die sich offenbar nach seinen Worten und nach seiner Botschaft sehnen. Menschen, die da sind, die für ihn da sind, mit ihm seinen neuen Weg der Liebe und Verbindung zu Gott ernst nehmen wollen. Und sie sitzen um ihn herum. Und draußen, vor der Tür, wörtlich, wirklich heißt es draußen eben, stehen Mutter und Geschwister. Und sie lassen ihn rufen. Was war da schiefgegangen, dass sie nicht mehr zu ihm treten können oder wollen? Was ist da los? Und in der Tat, es war schon einiges geschehen, denn sie hatten ihn vorher bezichtigt, er sei von Sinnen, also verrückt und gefährlich. Er war für verrückt erklärt worden von ihnen und man betonte, man müsse ihn festsetzen, fangen also. So erzählt es die Geschichte. Was für einen Schmerz, wenn die Familie, die eigene Familie, so etwas über ihr Kind sagt und so falsch liegt. Viel weniger, so glaube ich, ja vielleicht hoffe ich es, um die einzelnen Mitglieder der Familie hier zu denunzieren, wird diese Geschichte erzählt, sondern um den Anspruch der Familie als Familie in Frage zu stellen. Familie mit ihrer Gemengelage von Kleinstkernfamilien oder größerer oder sogar ganz großen Familienkonstellationen. Ja, manchmal diesen Zugriff haben auf die einzelnen Mitglieder. Zugriff bewahren, ergreifen. Voller Schmerz manchmal dieses Auseinanderdriften der Familienbezüge. Das Auseinanderdriften hier von Jesus, der seinem Auftrag folgen muss einerseits und dem gewaltsamen Übergriff als Anspruch der Familie oder wohlmeinend zum Schutz des Sohnes und Bruders oder aus Angst vor der Wirkung der Taten und was die Leute sagen sollen. Die Familie erträgt die Liebe des Sohnes nicht und sie scheint keinen anderen Weg zu sehen, als ihn gewaltsam stoppen zu wollen. Wie viele Kinder, Söhne und Töchter, wie oft und hier auch Jesus in dieser Situation. In der ersten Erzählung wird zunächst nur die Absicht der Familie beschrieben, also was sie offenbar hinter seinem Rücken sprechen, und es kommt nicht zur Begegnung. Das passiert nun aber in dieser Geschichte und läuft bis in die Grundfesten hinein daneben. Draußen die Familie, im Kreis das Volk oder die Leute, die Freunde, Jesus irgendwo in der Mitte. So lässt man ihn rufen und diejenigen, die dort den Kreis bilden, geben erst einmal weiter, was sie hören. Deine Mutter, deine Brüder, deine Schwestern, sie fragen nach dir. Die Mittler des Familienanspruchs sind überfordert zwischen Jesus einerseits und dem Wissen um Respekt und Loyalität den Familien und gerade den Vätern und Müttern gegenüber. Man lässt ihn rufen. Jesus, deine Leute fragen nach dir. Vielleicht hätte in dieser Situation die Eskalation noch vermieden werden können. Die Antwort von Jesus ist in der familiendynamischen Situation durchaus hart. Jesus fragt zurück, Walter Jens übersetzt es ganz knapp: Mutter, Geschwister? Was zeichnet sie denn aus? Was, sie, die sich Mutter und Geschwister nennen? Und hier nun wieder, indem er in Beziehung geht, tut Jesus etwas anderes. Er stellt diese Beziehung mit einem Fragezeichen und geht wiederum in Beziehung und guckt die rings um ihn herum Sitzenden an und geht mit ihnen in Beziehung und sagt, das, wo ich die Beziehung habe, das sind meine Mutter und das sind meine Geschwister. Ich stelle es mir unendlich hart vor in dieser Situation der Familie. Ein emotionaler Schlag ins Gesicht der Familienmitglieder, die draußen stehen. Aber es soll nicht das Ende sein, nicht die Absage, aber die Klarheit und Konsequenz. Die Position, wenn die Familie den Anspruch auf Jesus erhebt, sich seiner bemächtigen will, das genau soll nicht sein. Und so soll Familie nicht sein. Und damit geht vielleicht auch ein ganz bisschen die Tür auf. In dieser sehr harten, konsequenten Anfrage geht ein ganz kleiner Spalt auf. Denn hier ist die eine Chance, in der die Situation und diese Beziehung der Familienmitglieder eine Chance hat, sich umzukehren. Da ist Mutter und Geschwister, aber sie ist hier an der Seite der Leute, ja an der Seite der Freunde und Freundinnen. Diese Geschichte ist kein Abgesang an Familie, kein brutales Abschneiden von Familie, wie es von manchen religiösen Gemeinschaften gnadenlos gefordert wird, sondern die winzige und harte Chance zum Perspektivwechsel. Die Familie wird in dieser Geschichte nicht abgewertet, auch wenn es manchmal die Überschriften nahelegen wollen und sagen, das ist die alte Familie, hier die neue Familie, das ist die wahre Familie, dort die unwahre Familie. Denn die Familie, genau diese Familie, auch das erzählen die Evangelien, sie bleibt bis unters Kreuz. Aber ihre Ansprüche werden abgelöst. Denn auch eine enge Blutsverwandtschaft gibt niemandem das Recht, über andere zu verfügen. Der Wille Gottes begrenzt die Ansprüche von Menschen über andere. Und Jesus bindet hier ausdrücklich auch die Familie an den Willen Gottes, den er selbst verkörpert. Der Wille Gottes begrenzt die Menschen, die Ansprüche von Menschen. Und die Freiheit, sich eigenständig zu verhalten, öffnet einen neuen Raum, einen Zwischenraum, in dem neue Bilder vom Selbst, aber auch von der Familie entstehen können. Wer bin ich und wie möchten wir miteinander sein? Wem fühle ich mich zugehörig? Um mit Jesus zu fragen, wer ist mir Mutter? Wem bin ich Bruder oder Schwester? Zu wem gehöre ich, wer trägt und steht an meiner Seite? Ich wäre mir sicher gewesen, dass die Geschichte erzählt, wie Jesus Mutter und die Geschwister sich umdrehen und gehen, bevor ich diese Geschichte wieder neu gelesen habe für diesen Gottesdienst. Aber es bleibt tatsächlich ein Cliffhanger. Gehen Sie über die Türschwelle und reihen Sie sich ein in die Gruppe der anderen oder nicht? Wir wissen es nicht. Der Schritt scheint hart und schwierig zu sein, aber es wird nicht erzählt. Aber wir hören, sie bleiben am Schluss bei Jesus. Der Abschluss dieser Perikope hingegen ist ein ultimatives und geradezu universales In-Beziehung-Treten. Die Aufforderung an uns, Familienbezüge, Caring, Handeln, zum Schutz und zum Wachsen und Gedeihen, nicht nur in der Kleinfamilie, sondern weit darüber hinaus möglich zu machen, zu denken. Schlicht durch einen Perspektivwechsel, durch den Schritt von da draußen hin in den Kreis. Diesen Schritt, den Mann, den wir machen müssen, auch wenn er uns das Unwahrscheinlichste erscheint, was wir tun können. Und irgendwo in dieser Gemengelage, während ich den Text im Herzen trage, in der letzten Woche, erlebe ich diese Rede oder diese Ansprache von einer, bei einem Grußwort eigentlich. Flammend steht sie da, diese starke Frau bei diesem Grußwort, das im Grunde kein Grußwort mehr ist, sondern so viel mehr. Sie spricht bei der Eröffnung eines Escape Rooms zu jüdischer Identität, der aufgebaut und nun für einen Monat betrieben wird, in der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee. Ein Raum zu jüdischer Identität in einer Moschee und das genau hier im Herzen dieser Stadt. Und diese Frau, die ihr ganzes Engagement wieder und wieder einsetzt für Integration, für den Zusammenhalt dieser Stadt, ihr treten die Tränen in die Augen, als sie sagt, jüdische Kinder, die in die jüdische Oberschule gehen, müssen von ihren Eltern abgeholt und begleitet werden, wenn sie zur Synagoge gehen wollen, einem Weg, der vielleicht 300 Meter lang ist, weil es zu gefährlich ist, allein zu gehen, weil es zu gefährlich für sie ist, als jüdisch erkannt zu werden. Und das sind unsere Kinder. Unsere Kinder, und sie können hier in unserer Stadt nicht sicher sein. Und die Kinder und Jugendlichen, so sagt sie, die ihnen das Leben zur Hölle machen wollen, die gefüttert werden mit verkürzten Hassbotschaften, verzweifelt über so viel Gesehenes, das sind auch unsere Kinder. Und keine dieser Kinder kann uns egal sein. Und wenn die Lehrer einer evangelischen Schule berichtet, dass manche Schüler und Schülerinnen nicht mehr hingehen wollen, um einen Escape Room, diese pädagogische Übung zu jüdischer Identität besuchen wollen, dann sind das auch unsere Kinder, für die es uns nicht egal sein kann, wie sie in einer Zukunft leben werden und wie sie miteinander und in dieser Stadt und Welt leben werden. Unsere Kinder, sie alle gehen uns an. Als ich zuhöre, spüre ich diese Gänsehaut auf meinem Arm, weil ich ahne, dass es das sein könnte, wovon Jesus spricht. Den Willen Gottes zu tun, das bedeutet, sie sind meine Mutter und meine Geschwister. Und das könnte meinen Blick verändern. Das könnte unsere Perspektive und mein Handeln für den Ausschnitt der Welt, in dem wir miteinander leben und in den Gott uns gestellt hat, verändern. Vielleicht probieren Sie es aus, wenn Sie in die Welt gehen, einen Moment denken, gerade dann, wenn es schwierig ist mit jemandem, zu denken, der oder die gehört zu mir, gehört zu meiner Familie. Das sind auch unsere Kinder, diese und diese und diese und diese. Sie sind unsere Kinder in unserer Stadt und in unserer Welt, und da wird viel von uns gefragt sein, aber wir können und wir wollen das sein, die Mutter und die Brüder sein, Schwestern und die Tanten und Onkel, die da sind, wenn sie gebraucht werden, die den einen guten Unterschied machen können für unsere, für die Welt unserer Kinder und für Gottes Welt. Amen. Und auf der ganzen Welt. Und Freiheit den Geiseln. Wir müssen beides zusammendenken. Und Friede in der Ukraine und Friede in Somalia und Friede an all den Orten, wo Menschen unendliches Leid ertragen müssen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.